Streit in Familien, auch so wie Gudrun gesagt hat, das kommt vor. Leider kommt es zu oft vor. Es kommt zu Zoff zwischen Brüdern, sogar zwischen Brüdervölkern, so wie wir das jetzt gerade mitbekommen zwischen der Ukraine und Russland, wo das nicht zu einer Konflikt- und Auseinandersetzung kommt, sondern dann ist es der schlechteste Fall, dass es dann zu einem Krieg kommt. So ist es auch bei den beiden Brüdern. Bernd, darfst du mal zeigen? Genau, die beiden Brüder. Zumindest war es bei denen so, das ist Adolf und Rudolf. Adi und Rudi. Adolf und Rudolf, ich dachte Armin, aber das stimmt nicht. Adolf und Rudolf, genannt werden die Adi und Rudi. Söhne einer armen Schuhmacherfamilie Anfang des 20. Jahrhunderts, deren Ziel ist es, Filzlatschen zu verkaufen. Der eine von ihnen, der Adi, dessen begabter Tüftler, und der andere, der Rudi, dessen begabter Verkäufer. Also sie ergänzen sich, man merkt, auch mit den Begabungen. Der Tüftler entwickelt Schuhe dann für den Sport, für Spitzensportler, einfach damit die schnell laufen können bei Wettbewerben. Und der andere, der findet Geldgeber und vor allem auch dann Verkäufer, die die Produkte dann einkaufen, damit das Geschäft dann wächst. Das Ding läuft, die Firma wächst. Das Problem an dieser Konstellation ist, dass die beiden sich nie ganz grün sind, die beiden. Und irgendwann mal ist es wirklich so, dass Adi und Rudi sich nicht mehr vertrauen, nicht mehr trauen. Im Jahr 1948, 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist es dann so, dass sie sagen, okay, es ist besser so, wir trennen uns. Jeder macht jetzt ab dem Zeitpunkt sein eigenes Ding. Jeder macht seine eigene Firma. Der Nachname dieser beiden ist Dassler. Und so gibt der Adi seiner Firma den Kunstnamen, nach langem hat er darum gesucht, Adidas, also diese Kurzform seines Namens Adi, und dann aus diesem Nachnamen Dassler, deswegen dann diese Weltmarke Adidas. Bernd, das ist dann die zweite Folie, danke. Genau, und der Rudi, wie ihr erkennen könnt, der sind ja beide, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, nicht so weit von hier in Herzogenaurach. Sie werden einer der weltbesten Sportmarken. Der sagt, okay, überlegt sich auch lange, wie kann ich mein Unternehmen nennen. Und früher hat man zu ihm gesagt, irgendwie konnte der gut springen und so. Und dann ist er auf diesen, und da hat man zu ihm immer gesagt, Puma. Und deswegen heißt das diese Firma Puma. So ist es zu diesen beiden Firmen gekommen. Aus diesen Brüdern werden dann erbitterte Konkurrenten. Und so wie Gudrun gesagt hat, ist das nicht nur bei diesen beiden so, sondern auch bei anderen. So, Dr. Oetker Familie ist es so, dass sie erst vor kurzem ihre Erbstreitigkeiten konnten sie dort regeln miteinander, wo sie aber jahrelang gestritten haben miteinander. Da ist es auch rausgelaufen, dass sie dann sich dieses Unternehmen dann gesplittet haben. Auch die Aldi-Brüder, deswegen Nord und Süd, und wahrscheinlich kann man dann noch weitermachen. Diese Streitereien gibt es auch in der Heiligen Schrift. Kain und Abel, der Bruder schlägt den anderen tot, ist Jakob und Esau, Streit ums Erstgeburtsrecht. Und es scheint so, dass diese Schattenseiten sich auch weiterentwickeln von Generation zu Generation. Eine Generation weiter dann die Söhne Jakobs, die miteinander streiten. Und dazu jetzt der Predigttext, den ihr mitlesen könnt aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Ich lese sie aus dieser Neuen Leben Bibelübersetzung. Dort heißt es, weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das böse Recht, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Soweit dieser Text aus dem ersten Mosebuch. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, Vergebung schafft Beziehung. Es ist hier in diesem Fall ein Happy End, das ist Versöhnung. Wie kommt es dazu? Ich will versuchen, die einzelnen Konfliktparteien so darzustellen, getrennt voneinander. Das sind zum einen die 11. 11 Freunde, so sollt ihr sein. Das könnte eigentlich von denen stammen, ist aber ein Buchtitel aus einem Fußballroman in den 50er Jahren. Dann, denn die 11 sind sich einig gegen diesen 12. Sie sind sich einig gegen diesen 12. Der ist der Papas Liebling und der hält sich dann auch noch für etwas Besseres. Der hat komische, extrem komische Träume, so würde ich das auch verstehen. Und der sagt, okay, verneigt euch da. Also wirres Zeug. Und während alle da heutzutage mit irgendeinen kaputten Jeans und einem verwaschenen T-Shirt rumlaufen müssen, trägt dieser eine Liebling, Papas Liebling, der trägt Designerklamotten, geht gar nicht. Und Kinder sind sehr sensibel, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Das, glaube ich, wisst ihr. Und das weiß ich auch. Wir gehen da einen Prozess, dass nicht immer alles gleich sein muss und so weiter. Aber der ist noch lange nicht fertig. Genau. Irgendwann reicht's denen. Oh, sie sagen, das ist unfair, das ist ungerecht. So ist es. Und so ist es auch bei diesen Brüdern. Sie wollen, ihr Ziel ist, Josef loszuwerden. Am liebsten wollen die den um die Ecke bringen. Und aber dann ist es so, dass glücklicherweise einer dieser Brüder dann noch irgendwie rational denken kann und der das dann verhindert. Stattdessen verprügeln sie ihn und werfen ihn dann in diesen Brunnen. Die Karawane kommt aus Ägypten und sie verkaufen ihn dort. Und dann ist es so, die 11 tränken diese coolen Designerklamotten in warmes Ziegenblut und dann sagen sie scheinheilig zu ihrem Vater, sind das nicht etwa Josefs Sachen? Und dieser alte Greis, der lebt sein Leben lang bis dahin mit dem fürchterlichen Gedanken, oh, mein Lieblingssohn ist vom wilden Tier zerrissen. Es ist so, dass die Jahre dann dahin gehen und es scheint so, dass diese schlimme Schuld irgendwie vergessen ist. Aber dann kommt diese Wirtschaftskrise, es kommt zu einer Hungersnot und den Gerüchten nach ist es so, dass es in Ägypten irgendwo Nahrung geben muss. Und so machen sich die 11 oder zumindest 10 von denen auf den Weg. In Ägypten begegnen sie dann diesem mächtigen Mann, dem Stellvertreter, Regierungschef, dem Herrn über die Nahrungsvorräte. Und nach einigem Hin und Her erkennen die beiden dann, das ist Josef, unser 12. So ein großer Schreck zuerst, aber dann ist auch große Freude. Und dann heißt es dort, einige Kapitel vor dem, was ich vorgelesen habe, dann umarmte er die anderen und küsste sie unter Tränen. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und redeten mit ihm. Und Josef ist dann wirklich bereit, dass er die komplette Großfamilie nachkommen lässt und er versorgt sie. Josef macht hier einen wichtigen Schritt auf die Brüder zu. Er vergibt ihnen. Und das ist so, dass Vergebung Beziehung schafft. Und die Jungs, die reden wieder miteinander. Das war nicht möglich vorher. 17 Jahre lang Ist es dann so, dass dieser Jakob in Ägypten dann noch lebt und dann stirbt er? Und dann ist wieder das Ganze präsent. Es ist präsent, die Schuld. Sie ist wieder da. Und mit der Schuld dann auch die Angst und die Vergangenheit, das, was nicht bereinigt worden ist, das macht ihnen extremste Angst. Und sie stellen sich die Frage, was ist, wenn Josef jetzt nur aus Rücksicht auf unseren Vater sich da irgendwie zurückgehalten hat? Was ist, wenn er jetzt, bam, die Rechnung präsentiert und dass dieses Vergeben damals nur irgendeine Floskel war, die Josef getan hat, halt aufgrund dieser emotionalen Situation, die dann da entstanden ist? Was ist dann? Was ist dann? Was machen wir dann? Und so machen sie auch einen wichtigen, richtigen Schritt. Sie bitten ebenso wie schon vorher Josef um Vergebung, ohne Schnörkel, ohne irgendetwas irgendwie schön zu reden. Vergebung schafft Beziehung. Und da kommt nicht der älteste Bruder Ruben und er sagt, also tut uns echt leid, aber du musst schon zugeben, dass du nicht ganz unschuldig an dieser Situation warst. Und der andere Bruder Levi, der erklärt auch nicht, weißt du, wir waren echt verletzt. Du warst der Papis Liebling und er hat dich bevorzugt. Du musst verstehen, dass wir da ein bisschen überreagiert haben. Und Simeon sagt auch nicht, kommt, lasst uns die alten Sachen einfach vergessen. Ist dumm gelaufen, that's life. So ist das Leben, so ist es halt. Schwamm drüber. Und dann holt er die Gitarre raus und fängt an zu singen. Hevenu. Macht er auch nicht. Nein, die Bitte heißt, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Sie stehen zu ihrer Schuld. Sie benennen sie und sie bekennen sie und sie bitten um Vergebung. Vergebung schafft Beziehung. Es geht um ihre ganz persönliche Schuld und Sünde. Sie bitten um Verzeihung, um Vergebung bitten. Und das genau tun diese elf hier. Und ich weiß, es ist schwer, auch zur eigenen Schuld zu stehen und es braucht extremst Mut, oft auch Zeit. Und hier vergehen ja auch richtig viele Jahre. Und trotzdem, Vergebung ist der erste Schritt zur Versöhnung. Ein kleiner Exkurs: Bedeutet Vergebung das gleiche wie Versöhnung? Häufig weigern sich Menschen zu vergeben, weil sie denken, dass Vergebung oft auch die sofortige und vollständige Versöhnung mit dem Gegner bedeutet. Die vollständige und Versöhnung mit dem Gegner bedeutet. Menschen, die verletzt wurden, die fragen sich, wenn ich jetzt vergebe, heißt das, dass ich mich wieder in die Position der Unterwürfigkeit geben muss? Muss ich mich dazu zwingen, jetzt wieder der beste Freund von dem Gegner zu sein, der mir Unrecht getan hat? Nein, Vergebung ist nicht dasselbe wie Versöhnung. Vergebung bedeutet, ich lasse meine Gedanken an Rache und den Hass über das Unrecht los. Ich lasse meine Gedanken an Rache und den Hass über das Unrecht los, das ist Vergebung. Und Versöhnung bedeutet die Wiederherstellung der Harmonie in einer Beziehung. Die Wiederherstellung der Harmonie in einer Beziehung. Also ist wesentlich mehr wie Vergebung. Die Vergebung kann allein weder Versöhnung garantieren, noch fordert sie diese. Bevor Versöhnung stattfinden kann, braucht es Entschädigung für den entstandenen Schaden. Wir haben das mitbekommen, auch nach dem Ersten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten, wo Deutschland Reparationszahlungen, also sie mussten für dieses Unrecht, das begangen worden ist, wo wir an diesem Krieg schuldig waren, Entschädigung dafür zahlen. Es muss wieder ein wiedergewonnenes Vertrauen muss stattfinden. Und ich weiß natürlich, die EU, die Europäische Union hat ihre Nachteile, Bürokratie, und ihr könnt mir jetzt wahrscheinlich alles um den Kopf werfen. Und trotzdem ist sie meines Erachtens dadurch entstanden, dass die Völker, hauptsächlich Frankreich und Deutschland, wieder Vertrauen zueinander bekommen haben. Und das finde ich schon ein Wunder und extremst gut für Europa. Wiedergewonnenes Vertrauen muss da sein. Es muss der Beweis da sein für echte Veränderung. Es muss der Beweis da sein für echte Veränderung. Wenn Vergebung so verstanden wird, dass man zum Gegenüber zurückkehrt, als ob gar nichts passiert wäre, dann erreichen wir entweder gar nichts oder wirklich nur ein Bruchstück von dem, was Versöhnung im Eigentlichen meint. Und das ist keine echte Harmonie, auch nicht so, wie es uns die Heilige Schrift beschreibt. Die 11. Zurück zu unserer Geschichte. Wir kommen zum zweiten Punkt, der 12. Josef hat viel erlebt seit damals. Erst war er Sklave, dann leitender Angestellter, jahrelang im Knast. Und dann hat er Traumkarriere gemacht zum Spitzenpolitiker. Zum zweiten Mann im Staat wurde er. Und jetzt könnte er natürlich all das Schwere, das ihm passiert ist in seinem Leben, das könnte er seinen Brüdern jetzt dahin knallen, ihnen vorwerfen und ihnen sagen: Ist euch eigentlich klar, was ihr mir angetan habt? Ist es euch klar? Und er könnte aber auch verharmlosen und sagen: Naja, Schluss jetzt. Alles gut gegangen, vergesst einfach, und das probiere ich dann auch. Das tut er nicht. Josef verharmlost die Schuld nicht. Er haut sie auch seinen Brüdern nicht um die Ohren. Er benennt sie klar. Und er sagt: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Er nimmt die Schuld genauso ernst, wie die Brüder sie ernst genommen haben. Schuld kann nur vergeben werden, wenn sie ernst genommen wird. Schuld kann nur vergeben werden, wenn sie ernst genommen wird. Und dann ist noch eine Reaktion wichtig bei Josef. Als er sagt: Stehe ich an Gottes Stelle? Bin ich Gott? Früher schien das ja so in diese Richtung zu gehen, dass er das gedacht hatte, als er davon träumte, dass sie jetzt niederfallen. Es ist tatsächlich passiert, dass sie niedergefallen sind. Ja, wir möchten jetzt dir dienen, sagen sie. Aber das ist jetzt für Josef nicht mehr wichtig. Er hat verstanden, dass er ein Mensch ist und Gott Gott ist. Er hat seinen Platz gefunden, weg von diesem Größenwahn und dieser Überheblichkeit. Er hat dieses Verhalten, mit dem er schuldig geworden ist, ablegen können. Josef weiß auch um seine eigene Schuld, und das bringt ihn auf Augenhöhe mit seinen Brüdern. Und jetzt darf ein sündiger Mensch anderen sündigen Menschen vergeben. Und das ist etwas Großes. Das ist etwas Wunderbares. Josef nimmt die eigene Schuld ernst und er lässt von seiner eigenen Schuld, und er sagt seinen Brüdern, die Vergebung der Schuld zu. Er nimmt ihnen die Angst und er sagt: Ihr braucht keine Angst mehr haben. Und so kann dann dieser Versöhnungsprozess starten und es kann Heilung in dieser Beziehung passieren. Und noch etwas Wichtiges hat Josef getan. Er hat Gott in das Ganze mit hineingebracht. Und jetzt kommen wir zur dritten Konfliktpartei. Und zum letzten Punkt. Der eine. In dieser Geschichte hier von Josef schreibt Gott seine Geschichte. Dort heißt es: Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das ist keine Ausrede, um irgendwelche Umwege zu gehen, keine Rechtfertigung für Fehltritte, die du und ich tun. Das ist auch keine billige Lösung für unsere Schuld. Gott macht schon irgendwie gut. Das ist auch nicht so ein Pauschalangebot für Verharmlosung von Schuld. Nein, das kann Josef hier sagen, weil er im Rückblick das sieht. Ihr wolltet Böse, Gott wollte Gutes. Ihr wolltet mich vernichten, Gott wollte mich retten. Und euch genauso. Am Ende ist der Plan von Gott aufgegangen. Und dort heißt es, auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. In der Luther-Übersetzung heißt es, ein großes Volk. Gott nutzt nicht einfach nur Böses, um sein gutes Ziel zu erreichen. Nein, er macht es anders. Viel später in der Geschichte, in veränderter Form, da wird einer, damals haben sie Josef für 20 Silberlinge verkauft, dort wird der eine für 30 Silberlinge verkauft. Und ihm wollen die Menschen auch Böses. Und sie werfen ihn nicht in den Brunnen, sondern sie nageln ihn ans Kreuz. Aber Gott will Gutes. Für die, die ihn ans Kreuz nageln, du und ich, die wir immer wieder schuldig werden, Böses tun. Gott will Gutes. Und durch das Böse hindurch bringt er genau da am Kreuz seinen guten Plan ans Ziel, seinen Rettungsplan. Im Fachjargon heißt es sein Heilsplan, um das Leben zu erhalten eines großen Volkes und das weit über die Familie von Jakob hinausgeht und seinen Brüdern. Da am Kreuz sagt Gott zu mir und zu dir, schau hin, so ernst nehme ich die Schuld von dir. Das ist nicht harmlos. Das, was du vermasselt hast, das hat mein Sohn ans Kreuz gebracht. Tiefes Leid und der Tod. Aber er nimmt diese Schuld von dir und mir, das, was wir vermasselt hatten, mit in seinen Tod, deine und meine Schuld. Er besiegt sie, als er am dritten Tag aufersteht. Und bald dürfen wir dieses beste Fest der Welt feiern. Das ist das Wichtige, wenn Gott mir und dir vergibt, sollten wir es dann nicht auch wagen, anderen zu vergeben? Sollten wir dann nicht anderen auch vergeben können? Die Geschichte von Adi und Rudi, die ist verfilmt worden und der Film endet so, dass der Rudi sterbenskrank ist. Und nach langer Zeit endlich macht sich dann der Adi auf den Weg. Es ist endlos lang, wie er mit sich ringt. Der Weg fällt ihm extremst schwer. Und er zögert vor dem Zimmer seines Bruders. Und schließlich legt er seine Hand in die Türklinke, drückt sie runter. Und da ist dann Ende des Filmes. Was da passiert, das kommt nicht auf. Keine Ahnung. Da wird nicht berichtet, dass es zur Versöhnung kommt. Das ist wichtig für diese Familie Dassler. Für uns ist es wichtig, dass es bei uns in unserer eigenen Geschichte zur Versöhnung kommt. Ich wünsche dir und mir, dass sie versöhnt endet. Versöhnt mit Gott selbst und versöhnt mit anderen. Amen.